I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz-Podcasts. Mein Name ist Hanna und wir haben wieder einmal hohen Besuch heute bekommen in dem Office der Serienjunkies mit Mittagsessen und allem drum und dran. Ich habe die liebe Anke neben mir. Stell dich doch einmal bitte selber vor.
Ja, ich bin ein bisschen zusammengezuckt bei hoher Besuch und habe nochmal umgeguckt, ob doch jemand anders da ist. Also, ich bin die Anke. Nein, mein Name ist Anke Greifeneder. Ich leite bei Turner Broadcasting System, TBS, die Original Productions, Fiction, Non-Fiction, ja, alles, was so gemacht wird für Deutschland, Österreich, Schweiz und wir sind sogar bis Central Eastern Europe unterwegs und Benelux. Also, auf jeden Fall, ich darf da schöne Sachen machen und freue mich, heute hier zu sein.
Für die Serienjunkies da draußen, die nicht ganz gerade mitbekommen haben, für was du tätig bist, TNT, ne? So nennen wir es ja immer.
TNT, darauf muss ich schon Wert legen. Es ist so einfach, oder? TNT, It's Dynamite, kennt jeder. Und so muss man sich's einfach merken, ja.
TNT. Und ich habe heute einen Game of Thrones Gedächtnispulli an, denn auch Anke, du warst diejenige, die Game of Thrones nach Deutschland gebracht hast. Erzähl doch einmal ganz
sehr
kurz
schick
davon.
Und ich finde auch deine weißblonde Perücke, die du trägst, die bis zum Hintern geht, mit den Zöpfen, ganz toll. Der Drache vor der Tür war ein bisschen viel. Nee, tatsächlich. Was soll ich erzählen von Game of Thrones?
Dass
ich nach Deutschland gebracht
genau,
habe?
Genau, dass viele das ja gar nicht mehr wissen, dass Game of Thrones eigentlich zuerst lizenziert war bei TNT.
Ja, Opa erzählt vom Krieg, also hört zu. Damals, vor langer, langer Zeit, nein, es war tatsächlich so, ich habe früher in meinem vorigen Leben, bevor ich Kinder hatte, habe ich sozusagen, war ich Programmchefin von allen Turner-Sendern und habe auch TNT aufgebaut. Also TNT-Serie war sozusagen mein Baby und ich habe das gelauncht und war auch für den Einkauf damals zuständig und habe damals bei HBO diesen Piloten zu sehen bekommen und da war aber ehrlich gesagt noch nichts an irgendwelchen Special Effects oder irgendwas gemacht, aber ich fand es irgendwie gut und ich fand, es war auch irgendwie ein No-Brainer, weil es gab schon eine Buchreihe und Fans und sowas ist nie schlecht und man hat einfach gemerkt, das hat Potenzial, fand ich jetzt, aber ich muss auch sagen, ich habe es, glaube ich, auf weiter Flur damals alleine abgeschlossen, aber ich bin immer noch nicht ganz sicher. Ich glaube tatsächlich, weil ich einfach früh dran war. Weil, wie gesagt, wir hatten vorher kurz drüber gesprochen, zu MIP-Zeiten, also ich hatte das schon irgendwie vor der MIP schon lange eingetütet, da war ich gar nicht da und da kam dann irgendwie große Nachfrage, dann haben sie sich mehr gesehen und wollten es haben, dann war es halt schon verkauft. Ich glaube tatsächlich, dass ich einfach schnell war und da Glück hatte. Aber ich muss sagen, ich bin bis heute sehr stolz. Meine Flops werde ich nicht aufzählen, die ich jetzt eingekauft habe. Wir bleiben einfach dabei, ich habe Game of Thrones eingekauft und das ist sehr schön, dass es so vielen Leuten Spaß macht immer noch.
Aber du warst ja auch schnell, als es jetzt darum ging, eigene deutsche Serien zu produzieren im Pay-TV.
Ja.
Ihr wart ja die Ersten mit Erde Friend.
Wir waren die Ersten, ich möchte es nochmal sagen, wir waren die Ersten und das nimmt uns keiner mehr, ja. Nein, tatsächlich ist das aus der Not entstanden, muss man ganz doof zu sagen, weil was für uns ja eigentlich ein Glücksfall war, ist, dass Sky sozusagen nach Deutschland kam, weil die wirklich Pay-TV können und sich auskennen und man sieht ja auch, was die wirklich aus dem Boden gestampft, was sie gemacht haben. Und dadurch, dass sie aber gut sind und wissen, was sie tun, haben sie natürlich auch erkannt, was es denn für gute Sachen gibt, die man kaufen kann, was davor irgendwie so brach lag und was ich relativ konkurrenzlos kaufen konnte. Also Fox hat noch damals mitgeboten ein bisschen und Universal hat ihren eigenen Stock gehabt. Und naja, also auf jeden Fall waren plötzlich die Sky-Leute am Start und ich habe gemerkt, okay, da machen die so ein HBO-Output-Deal, auch nicht schlecht, aber für uns halt doof. Und das heißt, es wurde einfach schwieriger, an Sachen auch ranzukommen. Und dann habe ich halt gesagt, okay Leute, wir brauchen aber irgendwas, um nicht eine Abspielstation zu sein. Wir brauchen was mit Profil. Und dann habe ich gesagt, dann lasst uns doch einfach anfangen zu produzieren. Da gab es auch erstmal so ein paar Fragezeichen, auch viele Ausrufezeichen. Und so ein bisschen dachten die, wir sind bescheuert. Und dann habe ich gesagt, ich brauche keine extra Headcounts. Ich brauche einfach nur ein bisschen Geld. Und so entstand Add a Friend mit Wiedemann und Berg, die damals mit uns ins Risiko gegangen sind, die keine Ahnung hatten, wer wir sind, wie wir ticken, was wir machen und die es geschafft haben, sehr viele namhafte Schauspieler davon zu überzeugen, mitzumachen und auch sehr gute Autoren und einen super Regisseur. Also wir hatten am Ende da echt eine ziemlich hochkarätige Crew am Start und haben da was gemacht, was sehr viel Spaß macht. Das war eigentlich eine Art Kammerspiel. Wir hatten eben mit dem Geld nicht so viel, wie ich immer sage, dass wir keine Autobahnen in die Luft sprengen konnten, sondern wir mussten uns auf ein gutes Buch und gute Schauspieler konzentrieren. Und ich glaube, das war ganz gut. Und es lief dann zum Glück wahrscheinlich auch mit sehr viel Wohlwollen, dass man überhaupt jemand was macht an. Und wir haben direkt den Bayerischen Fernsehpreis, den Grimme-Preis und den Mira Award damals bekommen. Und das war natürlich für uns extrem gut, weil wir dadurch auch, sag ich mal, nicht nur extern, aber vor allen Dingen auch intern halt ein gutes Standing bekommen haben. Und dann haben die sich gedacht, okay, den kann man wohl Geld in die Hand drücken. Und dann habe ich gesagt, naja, also wenn ihr uns so ein bisschen mehr gibt, dann können wir auch noch mehr machen. Also dann, und so kam dann Weinberg sozusagen, da konnten wir den nächsten Schritt gehen.
Genau, auch wieder ungewöhnlich damals, ich weiß noch, bei Mystery zucken ja
alle gezuckt
zusammen.
Ja, ja, ich, kann ich auch verstehen irgendwie. Und ich glaube, es ist halt auch die Frage, wie man es macht. Und ich weiß noch, wie ich mich damals geärgert habe, als Grimm irgendwie kam. Mhm. Und ich dachte, ey, das ist doch so eine Vorlage, das ist doch, also eigentlich, das wäre das perfekte deutsche Thema gewesen, ja. Und ich finde halt auch so diese Legenden und Mythen und so weiter, die wir ja auch haben, nicht nur über Grimm, die haben ja auch was sehr Deutsches, ja. Also was wir da auch bei Weinberg gemacht haben, war sehr viel angelegt an diesen Krampenmann, so diese Wassergestalten oder Wasserlegenden, die es gibt. Und wir haben sehr viel Wald auch und sehr viel, also ja, also solche mythologischen Wesen und Ideen. Und dann dachte ich einfach, ja, also letztlich war einfach die Geschichte gut. Und mir war gar nicht so klar, dass wir Mystery machen, ehrlich gesagt. Das war dann nur, als alle so sagten, oh, das ist aber mutig, deutsche Mystery. Und ich dachte so, ach Gott, stimmt, ist ja Mystery. Aber nee, das ist aber bei uns eh so, dass wir, oder ich kann einfach nur sagen, dass wir eigentlich eh immer so gucken, was uns halt gefällt. Also wir denken nicht so, wir denken so frei, wir sehen keiner Schublade. Nein, es ist wirklich so, wir gucken halt uns, wir fanden die Geschichte super, die wir da zusammen auch mit Jan Martin Schaaf und Arne Neulting und Philipp Steffens entspinnen durften und hatten eine ganz tolle Zeit mit einer super Produktionsfirma, mit der Bantry Bay, die ganz toll waren und ja.
Das war übrigens auch die erste deutsche Serie, die wir episodenbegleitend mit einem Podcast begleitet.
Nein, wirklich? Ja. Ich habe den gehört, aber ich wusste nicht, dass es die erste war. Oh, wow. Okay, ich fühle mich geehrt und freue mich. Nein, also wirklich, das finde ich ganz toll. Wie schön.
Nee, weil wir uns natürlich auch so gefreut haben. Ich meine, seit Jahren schauen wir Serien und wir freuen uns natürlich auch, wenn es deutsche Serien gibt. Denn wir haben ja auch, ich habe als Kind ganz viele deutsche Serien gesehen im Vorabend. Also
ja.
Damit sind wir ja aufgewachsen. Und dann
ist auch nichts Schlechtes.
Genau. Und ich meine, im Endeffekt hattest du ja absolut recht. Ich meine, Mystery Dark ist ja eigentlich fast die Fortführung von deutscher Mystery.
Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Das sehe ich als Kompliment. Nein, also haben es einige auch schon gesagt und haben gemeint, so ein bisschen Dark ist ja, ja, nee, also.
Also ich wünsche mir ja eine Sci-Fi-Serie, wenn ihr mal nochmal deutsche Sci-Fi, ich glaube, das ist fast noch ein Punkt höher.
Du wirst lachen, aber das ist was ich auch immer sage. Also ich habe immer gesagt, also mich reizt immer, wenn alle sagen, das kann man nicht machen oder das geht nicht. Und ich denke immer, naja, ich meine, Sci-Fi ist ein sehr dehnbarer Begriff, ja, also.
Das muss ja nicht gleich Action-Bomben sein.
Also. Du kannst theoretisch ein Kammerspiel in einem Raum eines Raumschiffs machen. Hast auch Sci-Fi. Du kannst aber auch Near Future machen, was ich sehr spannend finde.
Oder was Black Mirror-mäßiges oder so.
Genau.
Nicht, dass das jetzt Sci-Fi ist, aber.
Nee, aber halt so Near Future oder du kannst ja auch, wie hieß der Film nochmal mit George Clooney und Sandra Bullock?
Gravity?
Genau, die ja auch nur zu, also ich glaube, das war jetzt auch nicht so.
Das hätte man auch als Kammerspiel wahrscheinlich
machen können,
ohne die Effekte.
Absolut. Deswegen, ich glaube, ist immer eine Frage, wie und was. Da ist es aber bei uns tatsächlich im Unternehmen, da gibt es so zwei, da diskutieren wir noch. Weil es gibt so die einen, die sagen, ja, aber Science Fiction muss irgendwie ein bisschen weiter weg sein, das muss so ein bisschen, das ist, also es ist ja so, dass man manchmal Sachen eher glaubt, die in den USA spielen, als bei uns, ja, dass man dann so denkt, nee, das kann nie im Leben und so. Das ist, glaube ich, das Gleiche, was man Mystery halt auch so anhängt. Und ich glaube, das ist bei Science Fiction auch so ein bisschen mit Leute gibt, die das so denken und wir sind da noch nicht ganz sicher. Ich glaube, wenn, wie immer, wenn die richtige Geschichte kommt, ist auch egal, was draufsteht. Ob da Horror draufsteht, ob da Sci-Fi draufsteht, ob da Musical draufsteht, keine Ahnung, ja. Das muss halt interessieren.
Wir haben im Oktober so eine wilde, waren wir in Hannover beim Up-and-Coming-Festival und da hat auch ein Preis, hat eine junge Filmemacherin gemacht, die so eine feministische Sci-Fi-Parodie fast rausgebracht hat. Also wenn ihr mal so ganz in eine ganz wilde Gegend gehen wollt, guckt ihr mal Blake an. Es gibt auch ein paar Trailer online.
Okay.
Fand ich auch sehr wild. Und ich dachte, wenn jemand sowas umsetzen könnte in Serienform, wäre es TNT.
Okay.
TNT, sorry.
TNT, it's Dynamite. Aber noch einmal für dich, Hannah. Sag's nochmal mit mir gemeinsam. TNT.
TNT.
Und jetzt It's Dynamite.
It's Dynamite. Das ist der.
Nein, natürlich nicht der Slogan. Aber da kann man sich, ich versuche dir eine Brücke zu bauen.
Ich habe sie, glaube ich.
Ich versuche dir gerade, was du nie wieder vergessen wirst. Was du einmal gesungen hast, It's Dynamite. Du wirst dich so fremdschämen, dass es für immer drin sein wird. Es hilft.
Okay, zum Ende werde ich es nochmal anklingen lassen. Aber ihr seid ja jetzt auch weiter eurer Strategie treu geblieben. Ihr macht jetzt deutsche Comedy, wo ja auch, glaube ich, jeder zusammenzuckt. Denn ihr bringt ja Arthurs Gesetz raus. Und
ich
muss gestehen, auch jetzt beim Panel auf der Berlinale, ich finde es ja immer erstaunlich, wenn so die stocksteifen Redakteure dann auch mal lachen bei dem Trailer. Also ich finde das immer sehr erstaunlich, gerade bei einem Comedy-Trailer stocksteife Redakteure lachen zu hören, ist eine Seltenheit.
Erzähl.
Ach so.
Hast du gehört? Ich saß gehört. So am Rand. Ich hab's leider ich saß ganz außen, vorne. Ich war leider nicht mittendrin. Ich hätte es gern gesehen und gehört. Also ich habe nur so mitbekommen, dass viele gesagt haben, es wurde gelacht, was mich freut bei der Comedy.
Also ich saß hinten ja. Wurde gelacht. Vorne, ihr wart ja die ganze Branche, saß ja vorne.
Genau.
Vielleicht lachen die nicht.
Aber. Doch. Na, aber das freut mich doch. Nein, und es ist auch tatsächlich, ich habe das ja schon mal gesagt, ich habe ja vor Comedy einen riesen Respekt, weil ich finde, Humor ist einfach so individuell. Ja, also ich glaube, es ist leichter bei vielen, die Tränendrüse zu drücken oder auch Sachen, ja, die du krass findest oder bei denen du dich erschreckst oder was auch immer. Aber halt Lachen ist, finde ich, sehr individuell. Und deswegen ist halt immer die Frage, also es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du Comedy spielst und es ist Stille, ja. Das ist ja wirklich so dieses, oh Gott. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich habe ja auch mal Comedy Central gemacht. Ich war da mal Channel Manager bevor ich zu Channel gegangen bin. Deswegen habe ich mich sehr viel mit Comedy auseinandergesetzt. Und fand aber, was wir jetzt mit Arthur machen, dass es sowas ist, was noch fehlt so ein bisschen in Deutschland. Also das Leben ist bescheuert, aber wir nehmen halt Comedy sehr ernst. Und damit meine ich, dass wir die Gewerke und wie wir besetzen, wir haben eben jetzt keine Comedy-Schauspieler oder Comedians genommen, sondern wir haben halt wirklich einfach Schauspieler genommen, von denen wir denken, dass sie gut sind. Wir haben einen Top-Regisseur. Wir haben mit Chow einen wirklich der tollsten Kameramänner, der macht magische Bilder. Und das Ganze hat auch ordentlich was gekostet. Und damit meine ich, manchmal denken die Leute, ja, es reicht doch, wenn es witzig ist. Ja, da kann ich auch letztlich irgendwie eine Styroporplatte hinstellen und ein bisschen anmalen und ist ja gut. Und wir nehmen es aber wirklich ernst und wir hatten halt eine tolle Buchvorlage. Und ja.
Ich hatte ja auch gestern das Interview mit eurem Autor, mit dem Ben.
Mit Benny Kutsche.
Und fand ich auch ganz interessant, dass ihr einen ganz jungen auch Autor, der noch gar nicht so viel auf seiner Platte hatte.
So sind wir. So sind wir, das machen wir. Nein, es war tatsächlich so, ich habe also von Benny letztlich das war so ein Flyer eigentlich gelesen und ich habe auf dieser einen DIN A4 Seite mehr gelacht, als manchmal bei ganzen Staffeln, die Comedy sind. Und dann dachte ich so, und da sind wir schon, also ich glaube, das ist was, da kommen wir auch zu diesem Umfeld, in dem wir halt arbeiten dürfen, das, wie ich finde, ein sehr angstfreies Umfeld ist und das uns sehr viel Raum gibt und an uns glaubt und uns machen lässt. Dass wir eben nicht so diese Sicherheit, also ich sage das oft und wiederhole das auch gerne, dass ich finde, wir sind generell ein sehr ängstliches Volk und das zeigt sich auch darin, dass wir so überversichert sind, was übrigens auch was ist, was sich bei Arthurs Gesetz sehr schön zeigt, dass sie für alles eine Versicherung haben. Also es ist natürlich jetzt über den Kamm geschert, aber generell ist, glaube ich, Deutschland in der Statistik für Versicherungen ganz weit oben. Und das ist eben bei uns nicht so, dass wir gucken müssen, okay, hat er schon 10 solche Preise gewonnen, hat er das gemacht und das gemacht, sondern wenn wir was gut finden, dann machen wir das einfach. Und ich fand halt, das Buch hatte so eine Qualität, dass ich gesagt habe, wir machen das. Und das war ja auch so, dass die Good Friends, obwohl die beiden ja, also Nathalie und Moritz von der Gröben und Nathalie Kujabe, die sind beide zwei alte Hasen, die haben bei anderen Firmen schon lange gearbeitet, aber haben ja ganz neu auch die Good Friends gegründet, mit denen wir es gemacht haben. Das war eigentlich alles neu, ja, aber auf der anderen Seite haben wir gedacht, also erstens waren die super nett und lustig, dachten, es wäre bestimmt Spaß, mit denen zu arbeiten, das ist ja auch Lebenszeit am Ende des Tages und fanden das Buch einfach so stark, dass wir gedacht haben, wir machen das jetzt. Und da hatten wir noch nicht irgendwie Jan-Josef Liefers, Martina Gedeck, Nora Tschirner an Bord oder Christian Zübert für die Regie, sondern es war tatsächlich nur dieses Buch. Und das,
Nora Tschirner übrigens auch kaum erkennbar.
Ja, sehr schön, dass du sagst, also ich darf das hier an dieser Stelle sagen, Nora und ich sind schon lange befreundet. Und ich habe witzigerweise gerade mit ihr, ich hoffe, das darf ich jetzt sagen, okay, wir sind nach diesem Interview nicht mehr befreundet. Nein, Das ist ein großer Spaß, eine große Freude für sie, dass sie ganz viele nicht erkannt haben. Also bist witzig, dass du es sagst, weil ich habe ihr gerade noch mal von ein paar Leuten erzählt, die irgendwie gemeint haben, ja, wieso war Nora eigentlich da? So ungefähr wie so, ja, die hat, ja, wie?
Das war die Szene, die wir
ja,
gesehen haben.
Oder ganz viele, also diese Schauspielerin, also vom Arbeitsamt, die fand ich ja
die
toll.
War super, genau.
Und dann irgendwie so, Nora? Und dann so, wie Nora? Ja, Nora Tschirner. Was? Das war Nora Tschirner. Das ist total lustig. Nein, und das finde ich aber auch total schön, weil.
Ich mal gestern bei einem Empfang von einem sehr, sehr großen anderen Sender, meinte der Chef, er wollte die so gerne casten. Er dachte, wer ist das? Die muss ich casten.
Nein. Nein.
Bis dann rauskam, so, okay, oh shit, okay, ich glaube.
Die wurde schon mal gecastet, ist mein Gefühl. Ich glaube, das ging auch ganz gut. Nee, tatsächlich ist auch das eben schön und das sieht man, aber das gilt nicht nur für Nora, die da eben wirklich, finde ich, eine ganz andere Facette auch zeigt und eben, was ich ja liebe, dass sie das mit diesem brandenburgischen Akzent macht, ja. Also es ist einfach, Claudi Lehmann ist echt ein Hit, aber auch gleichzeitig gilt es nicht nur für Nora, sondern ich finde auch tatsächlich Jan Josef und auch Martina, also Martina so im Comedy-Umfeld in der Doppelrolle ist wirklich der Hammer, und aber Jan Josef, den man ja immer schon so glaubt zu kennen, ja, finde ich, kann man da nochmal ganz anders erleben. Ich finde, dass der sehr fein und sehr, sehr genau und wahnsinnig gut mimisch und auch so mit dem Körper, also der macht das richtig, richtig gut. Das hat uns auch gefreut, das macht ihm auch, glaube ich, sehr großen Spaß, so ein bisschen was anderes in Anführungszeichen zu spielen, und das hat ihn auch so überzeugt, und Martina Gedeck ja übrigens auch, die wirklich auch zum Casting wollte, also die hatte eben von den Büchern gehört und gelesen und fand die so toll, dass sie gesagt hat, also das würde ich gerne machen.
Ich finde, dass sie eigentlich zum Casting gehen musste.
Bitte?
Man hört ja öfter, dass sozusagen große Schauspieler,
nee, Schauspielerin. Ich glaube, hätte sie, aber die wollte, ja, also sie ist ganz entzückend, ganz reizend und hat da auch wirklich, also echt was hingelegt, und das ist auch irre, weil die alle auf so einem Niveau spielen und so ein Level da reinbringen, und das ist auch so, man merkt schon, dass es sich so gegenseitig auch befeuert, ja, das ist wahrscheinlich so, wenn ich 100 Meter mit, keine Ahnung, hier Weltmeister rennen müsste, wäre ich auch schneller, ja, und das merkt man so, dass sie sich dann gegenseitig einfach so auf so ein Level spielen, und das ist, macht Spaß.
Arthurs Gesetz wird ja Ende des Jahres kommen, glaube ich, auch zeitgleich fast dann auch mit Vier Blocks, oder kommt das noch ein Tick vorher?
Die Vier Blocks kommt ein Tick früher.
Das war ja auch so ein bisschen, wir haben gestern den ersten Trailer, glaube ich, gesehen, öffentlich.
Ja.
Hat man jetzt so nach diesem Riesenerfolg von Vier Blocks, was ja auch wieder mutig war, alte Thematik, Genre, ein bisschen in Deutschland, hat man jetzt so ein bisschen Angst, wie die zweite Staffel aufgenommen wird?
Also, nee.
Du hattest ja gesagt, keine Angst, dann hat man, sage ich mal, Bedenken, nennen wir es mal
nee.
So.
Nee. Also, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich habe keine Angst. Also, Angst ist nicht, ich mache mir sehr viele Gedanken und ich bin immer unruhig, bis ich weiß, was wir als nächstes machen. Weil das natürlich schon der Moment ist, in dem man sich so irgendwie auch entscheiden muss und überlegen muss, was machen wir denn? Und da spreche ich auch wirklich sehr, sehr viel und denke da sehr viel nach. Und auch im Team reden wir da wirklich von morgens bis abends und gehen alles Mögliche durch. Das muss ich auch mal hier erwähnen, mein Team, ja, das ist der Christian Honeck und die Christina Peter und die Isa Kilp und die Marlene Berand. Ich wollte die einfach mal einfach auch genannt haben, ja. Da denken wir schon sehr viel nach. Ich habe keine Angst, weil, was der Trailer jetzt noch nicht zeigen konnte, weil das wirklich erst 9 Drehtage waren, wir haben wahnsinnig viele neue Stränge und Plots. Und das ist was, also die Geschichte ist einfach so stark, wie wir es weiterentwickeln, was dazu kommt, dass ich ehrlich gesagt überhaupt keine Angst habe, sondern mich wirklich drauf freue. Und es war auch mit die Voraussetzung, ich sage das auch immer und da stehe ich auch dazu, ich liebe Serien, ich bin selber ein Serien-Junkie und ich finde nichts schlimmer, als wenn man seine Serien zu Grabe trägt und so mitkriegt, wie sie anfangen zu sterben, weil nichts mehr einfällt und man macht es doch noch, weil es irgendwie doch gut läuft und noch vielleicht Merchandise rausholt und keine Ahnung. Und Verzeihung, ich habe noch ein bisschen die Berlinale-Erkältung. Auf jeden Fall, da habe ich auch gesagt, wir machen nur weiter, wenn wir genug Stoff haben. Das war auch wirklich die Bedingung und wenn wir Sachen haben, die gut sind, weil dann finde ich es würdevoller und auch eigentlich schlauer, sich das nicht kaputt zu machen und es so stehen zu lassen, ja.
Sprich, gab es eine Überlegung, nach der ersten Staffel einfach Ende zu machen?
Wir hatten eine zweite nicht geplant.
Ach, Wahnsinn. Okay.
Nee, wir planen eigentlich generell immer nur eine. Und zwar, weil wir glauben einfach daran, wenn du gleich schon auf 2 oder 3 anlegst, dass du anders schreibst und denkst und produzierst, weil du viel aufbewahrst für eine 2. oder 3. Staffel. Und wir wollen halt gerne, dass es kracht, ja, dass wenn alles reinkommt. Und so, und wenn es dann so richtig sozusagen auch aus dem Vollen geschöpft ist und das funktioniert, in sich abgeschlossen ist und es war ein Hit, dann kannst du natürlich, also Weinberg hättest du jetzt nicht weitermachen können. Es gibt natürlich Serien, die sind irgendwann so zu Ende, weil das Ende einfach so zu Ende ist. Aber bei den anderen Sachen, jetzt zum Beispiel 4 Blocks, das hat funktioniert und deswegen haben wir dann gesagt, wir gucken, ob sich's lohnt und dann machen wir weiter.
Aber krass, ist ja auch super anstrengend da mit den Verträgen, oder?
Jein, es kommt drauf an. Also es ist so, ich glaube, man kriegt oft leichter Leute für eine sogenannte Miniserie, weil die nicht das Gefühl haben, sie müssen sich für 10 Folgen verpflichten und sind somit festgelegt auf eine Serie. Und wenn es ein Erfolg war, haben auch alle Bock weiterzumachen.
Und hatten sie ja scheinbar auch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Nein, haben sie. Und es macht großen Spaß. Wir sind gerade mittendrin wieder und drehen gerade. Und wie gesagt, wir haben den ersten Trailer gezeigt. Wir haben auch dieses Mal, wir haben Oliver Hirschspiegel als Regisseur, was echt eine Nummer ist. Und den Özilium, der Nur Gott kann mich richten gemacht hat. Und das ist schon, da tut sich was. Und die Haribos machen wieder die Bücher. Wir haben Marvin Krenn zum Glück auch behalten können als Executive Producer. Also ist alles super.
Wenn du so in so einem Panel sitzt wie gestern auf der Berlinale, hast du manchmal das Gefühl, das hätte ich vor 3 Jahren nicht gedacht, vor 2 Jahren auch nicht, dass wir in diesem Punkt jetzt sind? Also ist die deutsche Serie jetzt, diese lange Diskussion, ist sie jetzt wirklich angekommen da und international anerkannt?
Also das Ding ist, erstens, ich habe nie so nach rechts und links geschielt, sondern ich mache einfach, was für uns gut ist. Aber, also jetzt im Sinne von, ob ich mir jetzt da Sorgen mache oder sowas, ich denke mir, jetzt gucke ich erstmal, was wir machen und was so und so weiter. Aber natürlich gucke ich alles und bin auch auf der anderen Seite natürlich wahnsinnig interessiert, was so läuft. Und gerade gestern in dem Panel, in dem ja auch noch 8 Tage vorgestellt wurde und fand ich, muss ich sagen, fand ich das Niveau schon echt hoch. Also alle 4, ich finde, man hatte früher das schon so, dass man immer bei ein paar gedacht hat, hoffentlich treffe ich die nachher nicht und muss nichts sagen. Und das war wirklich anders. Also ich muss sagen, das ist immer eine Geschmackssache, ja, was gefällt mir jetzt davon, aber das ist alles wirklich sehr gut, sag ich mal, produziert und auch an Ideen, sag ich jetzt nicht nur ein kalter Kaffee ist, finde ich, war sehr, sehr auffällig. Und also ich finde, musste man sich jetzt echt nicht verstecken. Ich finde, das war sehr individuell und alles auf seine Art und Weise unterschiedlich. Ich persönlich muss sagen, mir ist halt aufgefallen, wir haben nach wie vor bei High Concept oft sehr viel Düsteres. Und das ist das Einzige, wo ich mir gerade so meine Gedanken mache, wo ich halt denke, ob man mal wieder antizyklisch was machen sollte.
Okay. Du meintest ja vorhin schon, du bist ein Serienjunkie und schaust alles. Was war denn so dein letzter Binge oder die letzte Serie, die du gesehen hast, die dich komplett angenommen hat?
Bin ich gerade mittendrin. Unreal, falls es dem einen oder anderen was sagt. Muss man eigentlich, wenn der Bachelor läuft, kann man auch mal sich Unreal dazu angucken. Finde ich wahnsinnig gut.
Lifetime, ne? Auch ungewöhnlich. Lifetime-Serie.
Ja. Ja, aber ich finde die, du kennst sie, oder?
Ich liebe sie, abgöttisch.
Ja, also ich finde sie einfach toll. Ich finde Rachel, ich finde einfach dieses Gespann.
Quinn und Rachel.
Quinn und Rachel finde ich einfach extrem gut geschrieben und gespielt und Hammer. Und es ist einfach, es zeigt so die menschlichen Gründe, Abgründe, beziehungsweise das ganze Gladiator rauf und runter. Und es ist so schlau gemacht und es ist so interessant, wenn man selber beim Fernsehen arbeitet und produziert und diese Sachen sieht und sich dann auch den Bachelor selber nochmal mit ganz neuen Augen einfach sieht. Ich finde das, also ich bin da richtig gehuckt gerade.
Und ich finde diese Mischung aus, dass es witzig, aber auch medienkritisch ist. Das
absolut.
Ich,
und es ist auch, also es ist auch ein krass teilweise, es ist auch übel auch hart, teilweise. Ja, es ist echt hart. Also es ist nichts für Weicheier. Also man denkt erstmal so, ach, vom Thema denkst du dir, Nee, aber tatsächlich. Und ansonsten, ja, ich gucke sehr viel. Also ich gucke fast alles immer mal rein, auch so aus professioneller Neugierde. Aber bei Unreal bin ich jetzt gerade hängen geblieben, tatsächlich.
Genau, wir waren leider vor, 2. Staffel schwächelt ein bisschen, aber jetzt kommt die 3. ja bald und
ich bin jetzt bei der 2. schon. Ja, die fand ich jetzt auch nicht so, ehrlich gesagt. Bin mal gespannt.
Genau, aber jetzt, 3. Staffel kommt bald, auch bei Serienjunkies.de. Aber wir schauen natürlich dann im Herbst Arthurs Gesetz und
die 2. Staffel. Da freue ich mich sehr drüber. Und ich freue mich auch vor allem, dass ihr lachen konntet und dass ihr es auch gut findet. Und ich wollte noch zu Arthur sagen, was ich da halt so schön finde, ist, dass wir einfach, finde ich, eine sehr, wir haben eigentlich ein Drama, das aber auch durch seine Charaktere und durch diese Absurditäten und die Verzweiflung, die Charaktere erleben, wirklich sehr absurde und komische Momente entstehen. Also es ist eben nicht auf Gag-Dichte geschrieben, sondern es ist halt tatsächlich einfach auch aus der Situation und aus den Charakteren raus entstanden. Und so wie man eigentlich sonst ein Drama auch führt, ja. Und
selbst in der Szene, die wir gesehen haben, war ja auch schon eine Kritik am Hartz-IV-System. War
absolut.
Ja, schon drin, natürlich.
Also. Genau. Auch das, ja, die Relevanz darf nie fehlen. Sehr wichtig. So, und jetzt sing doch nochmal bitte It's Dynamite. Du hast gedacht, ich habe es vergessen, ne?
Ich wollte gerade sagen.
Natürlich nicht. So, ihr hört jetzt alle Hannah von den Serienjunkies, wie sie TNT It's Dynamite singt.
Ihr wollt mich nicht singen hören, das ist wirklich grauenhaft. In einem Büro wird mir das schon verboten.
Ja, umso mehr, Entschuldigung, aber das war jetzt die Brücke zu, dass wir es natürlich hören wollen.
Ganz schnell, TNT It's Dynamite.
Na also, du wirst nie wieder TNT sagen, ich kann es dir versprechen.
Ich weiß, ich werde es jetzt immer nur singen.
Ab heute TNT. So, und welches nochmal Korinthenkacker sein darf, wir heißen auch TNT Serie und TNT Comedy. Aber wir sind schon froh, wenn überhaupt jemand TNT sagen kann. Von daher ist meine Mission für heute erfüllt. Es war sehr schön, bei euch zu sein. Und jetzt trinke ich Wasser mit Sprudel, weil jetzt muss ich ja gleich nicht mehr sprechen.
Okay, super, ja? Vielen Dank, Anke.
Ne? Ich danke dir. Heiter weiter und macht weiter. Und ich freue mich, immer von euch zu lesen.
Dankeschön.
Und zu hören.
Tschüss.
Tschüss. Okay.